Aktiv Radio Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das ist das Radio mit den interessantesten Gästen. Das wissen alle, die uns regelmässig begleiten. Und sagt es doch draussen denen, die uns noch nicht regelmässig begleiten. Sie sollen auf YouTube gehen. Sie sollen Aktiv Radio www.aktivradio.ch hören. Sie sollen auf RSS gehen. Sie sollen auf, weiss nicht wo, welche Plattform gehen. Überall ist Aktiv Radio erhältlich. Und einer von diesen interessanten Gästen, das kann ich euch versprechen, darf ich auch heute begrüßen. Es geht mehrheitlich um das Thema Wirtschaft. Es geht recht weit um das Thema Amerika. Und es geht aber auch um das Thema Vietnam. Ich begrüße ganz recht herzlich den Professor Dr. Alfred Mettler hier bei mir am Mikrofon.
Sehr gerne, danke für die Einladung, Daniel.
Alfred oder Freddy, was ist eigentlich die richtige Anfrage?
In der Schweiz bin ich der Freddy, in Amerika sage ich mir Alfred.
Und Freddy ging aber auch, oder nicht?
Er ging auch, hat sich irgendwie so entwickelt, ich weiss nicht einmal genau warum.
Du bist viele, viele Jahre bist du in Amerika gewesen, unter anderem in Atlanta und in Miami. Du bist Professor gewesen in Amerika und hast dich irgendwann entschieden, zurückzukommen in die Schweiz. Zwei Fragen. Wie lange bist du in Amerika gewesen? Und warum bist du in die Schweiz zurückgekommen?
Ja, ich war 23 Jahre in Amerika gewesen, oder eigentlich wir sind mit der Familie. Wir sind gegangen auf Amerika, sage ich mal, die grosse weite Welt hat gelockt. Und mir war klar gewesen, dass, wenn ich möchte, in meinem Beruf als Professor, bei der Uni Zürich zuerst gewesen, wenn ich wirklich mich weiterentwickeln möchte, muss ich noch auf Amerika. Und haben immer gesagt, meine Frau und ich und mit unseren zwei Kindern, es sollten sicher ein paar Jahre sein. Und aus ein paar Jahren sind viele Jahre geworden. Und am Schluss sind wir 23 Jahre in Amerika gewesen. Wir haben eigentlich gedacht, wir bleiben noch weitere, vielleicht so 6, 7, 8 Jahre. Pensionierung haben wir uns immer in der Schweiz vorgestellt. Und dann, als die Pandemie kam, haben sich ein paar Sachen ein bisschen geändert. Wir haben ein paar Sachen uns überlegt. Miami war nicht unser, der Ort gewesen, wo wir wirklich warm geworden sind, außer mit dem Wetter. Und dann haben wir aus verschiedenen Gründen haben beschlossen, warum gehen wir nicht eigentlich jetzt zurück in die Schweiz. Das ist dann 2021 auch passiert.
Was, ist 21 Biden gewesen schon?
Ja, ist Biden gewesen.
Der Trump 1 war gewesen, 16 bis 20.
Genau.
Und dann 21, ist das im Januar gewesen, wo der Biden angefangen hat?
Genau, ganz genau.
Und dann bist du weg?
Im Mitte Jahr.
Hast du noch ein bisschen Biden noch erlebt?
Ja, ja, klar.
Und du hast den ganzen Trump Number One hast dürfen erleben? Oder genau. Müssen erleben, je nachdem?
Müssen, ja.
Ist es ein Müssen gewesen?
Ist für mich ein Müssen gewesen.
Damals schon?
Ja, ich habe also vom Trump als Person, ich sage es mal ganz vorsichtig, habe ich nie irgendwie etwas gehalten. Er hat sicher einen Finger auf ein paar wichtige Punkte gelegt, aber nachher in seiner ersten Amtszeit, das ist ja derart chaotisch und derart ineffizient und so weiter, die ganze Administration, die er hin und vorne nicht im Griff hatte. Es war auch nie so quasi, wie soll ich sagen, fast so ein bisschen aus einem Guss, wie es jetzt daherkommt. Es war für mich unglaublich schwer gewesen. Und jeden Morgen auf dem Wall Street Journal oder in den New York Times ein Bild von Trump zu sehen, hat mich also wirklich belastet.
Der Trump Nummer 1 und der Trump Nummer 2. Ist das genau gleich? Hat man eigentlich das erwarten, was im Trump Nummer 2 passieren wird? Oder hat er in diesen 4 Jahren sich nochmal radikalisiert und ist noch viel schlimmer geworden?
Er ist viel schlimmer geworden. Ich glaube, wie Trump 1 ist es eigentlich so gewesen, dass all meine Kollegen, die immer Republican gewählt haben, die haben eigentlich alle gefunden, er wird nicht gewählt. Das geht nicht. Also wir sind zwar crazy enough, die Amerikaner, damit er quasi Vorwahlen gewinnt, aber am Schluss, er wird sicher nicht gewählt. Und ich glaube, der Trump selber hat auch nicht damit gerechnet, dass er gewählt wird. Und wo er wirklich gewählt wurde, ist 2016, ist das nicht nur für viele Leute eine Überraschung gewesen, für ihn selber auch. Er hatte ja keine Ahnung gehabt, was überhaupt auf ihn zukommt. Und was dann passiert ist mit dem ganzen Transition-Team, das er hatte, um die neue Administration auf die Beine zu stellen, ich meine, das ist derart chaotisch und derart schlimm gewesen. Und er hat ja auch einen unglaublichen Verschleiß an Leuten in seinem Kabinett und so weiter. Das, der ist völlig unvorbereitet in das hier und hat noch ein Stück weit natürlich auch müssen auf andere Leute hören, die noch andere Meinungen hatten. Die sind mit der Zeit aussortiert worden. Aber das ist dort noch, wie soll ich sagen, ist nur chaotisch gewesen. Jetzt ist es ein Kult geworden. Oder? Und der Trump hat sich 4 Jahre vorbereitet. Ich denke, es wäre vielleicht doch besser gewesen, hätte er 8 Jahre nacheinander gemacht. Weil jetzt hat er 4 Jahre sich vorbereiten und mit ihm all seine Anhänger. Oder? Und wo er jetzt gekommen ist, ist er natürlich viel besser vorbereitet aufs Amt gekommen und hat viel besser gewusst, was er kann. Er hat schon vorher gesagt, was er alles wird machen mit seinen Executive Orders. Ich bin überzeugt, 2016 hat er gar noch nicht recht gewusst, was eigentlich ein Präsident kann und was er nicht kann mit seinen Executive Orders. Jetzt ist das alles glasklar und er hat eine Administration, die ihm hörig ist. Oder? Das Qualifikationsmerkmal ist die Hörigkeit und darum ist es eine ganz andere Welt.
Alfred Mädler, du hast einen Sohn, der in Amerika ist. Du darfst ab und zu berichten, nur über Familie und den Job und so weiter. Oder sagt er auch, du Papi, jetzt ist es gar nicht mehr gut?
Ich glaube, so würde er das nicht formulieren. Wir reden natürlich über all das, was passiert. Und er ist ursprünglich eigentlich Politologe gewesen und hat sich für alles, in allen Details interessiert, für die amerikanische Politik, aber sogar für die Schweizer Politik, lässt einmal sich oder Zeit und so Sachen. Und ich würde es so sagen, wir sind beide ein bisschen ruhiger geworden und wir wissen ja, wie wir denken, relativ analog und schütteln beide eigentlich in stummer Verzweiflung den Kopf.
Aber darf er gewisse Sachen nicht mehr sagen in Amerika, die er gerne würde sagen? Ist das so weit?
Nicht in meinem näheren Umfeld, weil wir sind ja nicht radikalisierte Leute. Wir versuchen ja, die Besorgnis und Zweifel und Kritik versuchen wir noch in einem Stil anzubringen, der noch einigermaßen höflich ist, vielleicht das falsche Wort, aber professionell ist. Und, ja, und ich glaube, von dem her ist das auch so, wie wir das miteinander besprechen.
Wir kommen vielleicht nachher ein bisschen zurück auf die Problematik zwischen Exekutiv und Judikativen, also die Vermischung, die ja für eine Demokratie absolut tödlich ist, wenn sich die nicht mehr auseinander abgrenzen können. Du hast vorher Sech oder Zeit erwähnt. Ich glaube, du kennst den Matthias Kündig.
Sehr gut.
Ich glaube, wir sind mal im gleichen Haus genau. Sogar gewohnt.
Genau.
Habt ihr euch dort lernen kennen?
Also ich habe ihn kennt von Radiosendungen, oder? Aber natürlich nie persönlich getroffen, aber ich habe seinen Namen kennt. Er hat Interviews mit mir gemacht und Beiträge. Und dann ist er vom Radio als Amerika-Korrespondent auf Miami gekommen. Und hat gesagt, ja, ich kenne eigentlich nur jemanden zu Miami, das bist du. Und dann ist er gekommen, dann haben wir uns dort getroffen und dann haben wir schon dort gewohnt. Und dann nachher hat sich das eigentlich so ergeben, dass in dem Gebäude, wo wir gewohnt haben, das ist 40-stöckiges Hochhaus, dass dort 2 Stöcke tiefer eine Wohnung frei war. Dann haben wir gesagt, du schau doch mal die an und so. Und das hat dann gerade perfekt gepasst. Und dann haben wir eigentlich fast 4 Jahre zusammen dort im gleichen Haus gelebt und sehr viel Kontakt gehabt.
Sicher der Zeit 80-jährig. Gründung war eigentlich der Zweite Weltkrieg. Das war einer der Gründe für die Gründung dieses Echo der Zeit. Es ist in dieser Zeit sehr viel gekommen und sehr viel gegangen. Es gibt fast nichts mehr, was noch gleich ist wie 1945. Wie hast du das Echo der Zeit erlebt, wo du noch in der Schweiz bist, wo du in Amerika bist, wo du ihn nachher als Korrespondent hast, in der Nähe gehabt?
Also in der Schweiz, bevor wir von Amerika sind, in der Schweiz, würde ich sagen, habe ich das punktuell gelost. Und als ich auf Amerika gekommen bin, ist es eigentlich zum Standard geworden. Und zwar war das so, wie das sich für Amerika gehört, natürlich mit dem Auto arbeiten. Das ist je nach Verkehr etwa so 40 Minuten bis eine Stunde Fahrzeit gewesen, von dort, wo wir gewohnt haben, in den Suburbs von Atlanta, bis ich in meinem Büro war, in Downtown. Und das war gerade ein Echo der Zeitzeit gewesen. Und wenn ich am Morgen gegangen bin, dann war eigentlich das Echo der Zeit ein paar Stunden alt gewesen. Und ich habe das einmal dort schon von Anfang an gehört, als Podcast, Zeit verschoben, ist für mich immer eine enorm wichtige Sendung gewesen. Und ich habe oft auch dort gedacht, es ist noch erstaunlich, oder? Die Korrespondenten, die in Amerika sitzen für das Echo der Zeit, die sind wirklich ganz nah am Puls dran und die bringen gute Themen, die bringen die richtigen Themen und sie bringen sie auch gut analysiert. Und haben auch diverse von diesen Korrespondenten kennengelernt in Amerika, sind die meisten irgendwann auf Atlanta gekommen, oder es hat es irgendwie gegeben, dass ich sie getroffen habe. Ich habe das immer sehr, sehr bereichernd gefunden. Jetzt zurück in der Schweiz, muss ich wieder ehrlich sagen, bin ich natürlich den Schweizer Medien und allem mehr ausgesetzt. Da höre ich es Echo der Zeit wieder ein bisschen weniger, aber es ist immer noch schon auf meinem Podcast-Feed und ich schaue eigentlich fast jeden Tag, was die Themen sind. Ich höre es ein bisschen selektiver.
Ein Schweizer, der Amerika nicht so dürfen erleben wie du, also über 20 Jahre dort dürfen leben, sondern einfach aus der Schweiz aus Medien konsumiert, sei das Fernsehen, sei das Radio, sei das Zeitung, Zeitschriften etc. Ist das Bild von Amerika richtig?
Ich glaube, das, was unsere Zeitungen schreiben, ist eigentlich nie falsch, sagen wir es mal so. Also das, was die schreiben, basiert ja meistens auf irgendwelchen Sachen, die man erlebt hat, oder man ist irgendwo hin, hat mit Leuten geredet und so weiter. Das ist eigentlich schon richtig. Ist es vollständig? Nein, das ist es natürlich nicht. Es ist sehr selektiv, oder? Aber man kann ein Land wie Amerika auch nie vollständig erfassen. Ich glaube, das ist gar nicht möglich. Und von dem her, in den Schweizer Medien erfahrt man eigentlich alles, was man muss wissen, zum sehen, was in Amerika läuft. Vielleicht nicht verstehen, da braucht noch ein bisschen mehr, aber zum sehen, was in Amerika läuft, das sind wir gewaltig, oder? Wir haben nach wie vor, man liest überall in der Schweiz, was da geht, in allen Details, ist ein Thema. Und umgekehrt gilt ja das nicht. Und das ist ein bisschen da, wo, glaubt man, in der Schweiz nicht so richtig versteht, dass die Schweiz natürlich keine Bedeutung hat für Amerika, für die amerikanischen Medien. Und auch generell in der Welt, oder? Dass man eigentlich in den Medien heute, in den globalen Medien, lesen wir über die Schweiz, wenn irgendetwas Blödes passiert, oder? Und die guten Sachen, die sind gar keine Schlagzeilen mehr wert.
Was sagt der Durchschnittsamerikaner, wenn er hört, dass die Schweizer 39% Zoll abdrücken müssen, wenn sie nach Amerika exportieren wollen?
Das weiss ich nicht, was der Durchschnittsamerikaner sagt. Ich kann nur vermuten, dass das wahrscheinlich die meisten nennt das mit einem Achselzucken zur Kenntnis, weil ihnen gar nicht bewusst ist, was jetzt eigentlich das für sie heisst. In Amerika ist ja immer, what's in for me? Also was bedeutet das für mich? Was wird denn wirklich teurer? Wenn die Luxusuhren teurer werden, interessiert das Durchschnittsamerikaner nicht. Wenn der Greyerzer Käse teurer wird, interessiert das wahrscheinlich auch nicht den Durchschnittsamerikaner, sondern die ein bisschen mehr affin sind auf so ein bessere Produkte. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in Amerika deswegen ein graues Haar überkommt.
Du bist aktuell beim SFI, beim Swiss Finance Institute, und dort tust du dich aber aktuell nicht mit Amerika beschäftigen, sondern du beschäftigst dich mit Vietnam. Bist du so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen mit Vietnam, oder hast du dich für Asien interessiert und hast du dich beworben, um da ein bisschen näher an Vietnam zu sein?
Nein, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil Vietnam ist eines der 12 Schwerpunktländer der schweizerischen, früher hat man dem gesagt, Entwicklungshilfe. Heute ist es Capacity Building oder wie immer man dem sagt. Die Schweiz hat kein Gusskannenprinzip in dieser Hinsicht, sondern hat 12 Schwerpunktländer. Und eines ist Vietnam. Und das heisst, in so einem Schwerpunktland möchten wir möglichst viel beitragen, um das Land unterstützen in der Entwicklung. Es gibt SECO in der Schweiz, ist federführend für diese Sachen, und es gibt mehr als 40 Projekte in Vietnam, die vom SECO unterstützt werden. Das geht von Abwasser, Reinigungssystem bis hin zu, und das ist dann da, wo ich dazugekommen bin, bis hin zu Unterstützung für die Entwicklung vom Finanzplatz. Und das ist eigentlich ganz eine alte Geschichte. Das hat schon vor 30 Jahren angefangen, dass man Leute von der Schweiz, von der Nationalbank, von der damals EBK, heute FINMA, hingeschickt hat, die einfach gezeigt haben, schaut, so machen wir das in der Schweiz, das ist unser System. Und ich hatte dann das Glück gehabt, dass vor 15 Jahren ich das erste Mal auf Vietnam konnte. Da bin ich noch in Amerika gewesen, aber das Swiss Finance Institute war eigentlich immer eine Institution, in der ich sehr nahe mit ihnen war. Ich habe Programm geleitet für sie, wenn ich im Sommer in der Schweiz war. Und das Swiss Finance Institute ist vom SECO beauftragt worden, einen grossen Lehrgang zu machen für erfahrene vietnamesische Bankers, für Senior Vietnamese Bankers. Das erste Mal war das vor 15 Jahren gewesen, und ich war dort Professor in Amerika gewesen, und habe so einen Modul dürfen leiten. Und dort bin ich wie die Jungfrau zum Kind auf Vietnam gekommen, habe Asien überhaupt nicht gekannt und Vietnam natürlich auch nicht. bin dort hergekommen und habe das enorm spannend gefunden und habe dann weitere Mal dürfen gehen. Das Programm hat sich dann wiederholt. Und ich habe es absolut faszinierend gefunden, zu sehen, was dort in kurzer Zeit passiert, wie Vietnam so anders ist als andere Länder in Asien. Und vor 4 Jahren hat SECO noch mal beschlossen, ein grosses Projekt zu lancieren, wo wir noch mal 250 eben so erfahrene, relativ hoch positionierte vietnamesische Banker durch eine Art Executive MBA in Banking absolvieren und das Swiss Finance Institute ist beauftragt worden, das Ganze zu organisieren und durchzuführen. Und ich bin dann hatte das Glück gehabt, dass ich eigentlich dort als der Verantwortliche für das Projekt
also eigentlich bin. Tust du den Vietnamesen zeigen, wie die schweizerische Bankenwelt funktioniert.
Genau.
Und die können nachher entscheiden, ob sie das gut finden oder nicht gut finden und adaptieren auf Vietnam.
Sehr richtig und genau so ist es auch. Also wir machen nicht Consulting, wir gehen nicht auf Vietnam und sagen, schau, ihr müsst das so und so machen. Das ist nicht unser Job, das sollte man auch nicht. Ein Land sollte das selber irgendwie aufbauen. Unser Job ist Knowledge Transfer, also Wissenstransfer eigentlich. Das ist auch ganz klar so formuliert vom SECO. Und was wir eigentlich machen, wir zeigen, schau, so funktionieren Banken in der Schweiz, das machen die und gehen durch die ganz eigentlich Bank Betriebswirtschaftslehre durch. Das hat zu tun mit Risk Management, mit Kreditvergabe, mit Marketing, mit Pricing, mit Organisation, Strategie. Einfach all das, was wir machen in einem wirklich guten Executive-Programm.
Wo die erfahren haben, dass Kreditanstalt, oder sprich Credit Suisse besser gesagt, die Geschichte angehört und in die UBS fusioniert wird, oder respektive untergeht, sind sie nicht gekommen und haben gesagt, dear Mr. Professor Mettler, we don't want to know anything about Swiss banking anymore.
Ja, das ist, es ist nicht ganz so gewesen, sondern wir verwechseln das immer ein bisschen, oder? In der Schweiz sind wir ja eigentlich immer so ein bisschen selbstzerfleischend, oder? Und immer das Gefühl, alle anderen zeigen da mit dem Finger auf uns, was in der Regel ja überhaupt nicht so ist. Wir sind einfach enorm kritisch gegen uns selber. Jetzt, was CS betrifft, das ist ein bisschen eine Story für sich, weil ich bin wirklich an dem Sonntag, wo die Abend Pressekonferenz war in der Schweiz, zum die Übernahme durch UBS verkünden, an dem Sonntag bin ich gerade in Vietnam angekommen und hatte dort ein Modul zum Thema Risk Management vor mir gehabt. Und ich weiss noch genau, ich bin vom Sonntag auf den Montag bin ich eingeschlafen und dann bin ich verwacht am Morgen um 2:30 in Vietnam. Und das ist ein Jetlag natürlich und dann konnte ich nicht mehr schlafen und dann schalte ich den Fernseher ein. Und dann sehe ich dort Bloomberg Asia News und sehe ich das ganze, sage ich jetzt einmal, Drama, das sich abspielt in der Schweiz mit all dem, mit der Fusion oder der Übernahme eigentlich und so weiter. Ich habe natürlich noch stundenlang das geschaut. Und am anderen Morgen hatte ich noch einen Tag Zeit gehabt und dann habe ich das Ganze ein bisschen gekehrt und habe natürlich etwas dann vorbereitet, auch wo ich in dem Modul dann gesagt habe, eben zum, was ist eigentlich dort passiert und warum. Und jetzt kommt das Interessante, deine Frage war ja, wie sehen das die Leute dort? Die Reaktion dort war so. Da hat man gesagt, wie bringt ihr das in der Schweiz her, dass ihr an einem Wochenende, weil da hat man noch nicht gewusst, wie viele Vorarbeiten schon gemacht sind, in einem Wochenende, in 3 Tagessitzungen aus der Regierung, der Bankenaufsicht, der Nationalbank, wie bringt ihr das her, dass ihr eine systemisch relevante Bank, also eine der 30 wichtigsten Banken in der Welt, dass ihr die quasi so retten könnt, dass niemand etwas verliert, dass weder die Börse reagiert, also CS-Kurs schon, aber das ist ja auch so, muss es ja sein, die Aktionäre sollten ja eigentlich die sein, die bei so etwas getroffen sind. Niemand verliert den Franken, die Weltwirtschaft geht nicht zusammen, das Bankensystem geht nicht zusammen. Und der Schlusssatz war einmal, wir berechnen das nicht in 3 Tagen.
Also es hat ja niemand nichts verloren. Also die Aktionäre sehen alt aus oder haben alt ausgesehen.
Ja.
Und jetzt kriegen wir noch über 17 Milliarden AT1s. Das sind eine Art Gokobonds, wo sehr viele Asiaten unter anderem, Olios, auch Amerikaner, mit den AT1s Geld verloren haben. Und da sind ja ganz viele Gerichte mit beschäftigt aktuell, um zu fragen, ist das richtig gewesen, dass die FINMA zusammen mit dem Bundesrat und der UBS die 81s hat einfach untergehen. Er hat gesagt, die 17 Milliarden sind mal gestrichen und die Diskussion ist am Laufen und die wird uns vermutlich noch lange beschäftigen. Also so ganz niemand hat nicht wirklich nichts verloren, oder?
Ja, also erstens, der Aktionär ist ja völlig, wie soll ich sagen, legitim. Wenn der Aktionär Geld verliert, weil eine Firma untergeht, das ist der Sinn des Aktienkapital. 81-Bonds, die du erwähnt hast, das ist ein bisschen ein anderer Fall. Ich meine, wenn man das liest, das Kleindruckte dort, dann würde ich jetzt sagen, ja, die hätte man canceln können. Und ob man es gemacht oder nicht, das ist am Schluss ein Managemententscheid. Ich bin eigentlich gar nicht unglücklich darüber, dass man das so gestrichen hat. Ich bin nicht Jurist, aber einfach so aus ökonomischer Sicht denke ich, man hat schon ein bisschen die Idee verloren, dass irgendwie ein 81-Bond, der ja für das designt worden ist, dass wenn es schief geht, man den kann abschreiben kann. Und darum kommt er, zahlt er ja viel mehr Zins als ein regulärer. Man hat ein bisschen völlig aus den Augen verloren, dass das eigentlich der Sinn des Ganzen ist. Und als Nicht-Jurist sage ich jetzt nicht, ich glaube, aber ich hoffe, dass die Gerichtsurteile nicht so werden sein, dass am Schluss die Schweizer Regierung noch die 17 Milliarden zahlen muss.
Also ja, dürfen den Peter V. Kunz auch hier am Mikrofon begrüßen. Wir haben das miteinander dürfen diskutieren und er sieht das ein bisschen anders. Er hat das schon eigentlich sehr anders gesehen. Damals, bevor es der Crash gekommen ist, haben wir schon mal kurz dürfen über die Situation reden. Und er ist eigentlich der Meinung, die 81s wären nur untergegangen, wenn CS durch den Staat übernommen worden wäre. Also wenn der Staat wirklich Geld eingeschossen hätte. Oder? Und das ist nie passiert, sondern es war eine Fusion effektiv gewesen von der Credit Suisse und der UBS. Und damit mit der Fusion haben wir die Problematik, dass eigentlich der starke Partner, der einfusioniert, Verantwortung übernimmt mit Rechten und Pflichten für die einfusionierte Bank. Und damit ist das die Diskussion vermutlich noch nicht. Jetzt, wir in der Schweiz hoffen natürlich, dass du recht hast und vielleicht der Peter Volk Kunz lieber nicht, weil es könnte noch mal teuer werden. Und dann ist dann noch die Frage, ja, wer haftet jetzt wirklich? Oder? Ist der Staat für die 81s verantwortlich, wenn es überhaupt eine Haftung gibt? Oder ist es jetzt eben halt UBS? Weil UBS ist der Nachfolger von der CS und damit eigentlich der direkte Ansprechpartner. Also das wird noch viel hin und her gehen und viel argumentiert und wir werden in ein paar Jahren wissen, wer das Recht hat.
Vielleicht noch schnell, der Peter V. Kunz ist Jurist. Und Juristen schauen das immer aus der rein juristischen Sicht an.
Das ist auch nicht schlecht, oder?
Ja, es ist eine Sichtweise, oder? Klar, wir brauchen ja auch ein Rechtssystem und Juristen und so. Es ist eine Sichtweise, oder? Wenn ich jetzt das als Ökonom anschaue, oder, dann finde ich irgendwie, das ist doch genau deswegen, hat man ja die Design. Also die Idee für solche Produkte kommt ja nie von den Juristen, die kommt immer von den Ökonomen. Die Juristen tun es dann ausarbeiten und tun das entsprechend umsetzen, irgendwie Text und so weiter und möglichst hieb und stich und wasserfest, oder? Und ja, jetzt ist es halt so ein Grenzfall, oder? Und wir werden sehen, wie das rauskommt.
Schauen wir uns schnell die Stärken an von diesen Blöcken, von diesen Weltblöcken. Also wir leben hier in Europa, zumindest drin, auch wenn wir nicht ganz einverstanden sind mit den Europäern, aber es ist jetzt mal faktisch so, wir sind einfach mal mit drin. Dann haben wir Amerika, wo du eben weit über 20 Jahre hast dürfen begleiten, und dann haben wir Asien. Und Asien, nehmen wir beispielsweise China und nehmen wir noch Indien auch noch dazu. Und die beiden Blöcke, jetzt Indien und China, unterstützen ja den Putin direkt oder indirekt. China ein bisschen direkter und Indien ein bisschen indirekter. Und wenn wir schauen, wie viele Menschen von der Weltbevölkerung in den beiden Ländern drin sind, dann muss man sagen, aha, der Putin hat es eigentlich geschafft, wirklich einen grossen Machtblock hinter sich zu bringen. Der Trump sagt jeden Tag etwa dreimal den Europäer, hört auf, russisches Öl zu kaufen, dann bin ich wieder dabei und helfe euch wieder. Europa ist halt nicht sehr homogen, oder? Wir haben dort noch Ungarn und wir haben Serbien und wir haben noch weitere andere, die eher auf der Seite sind, neutral bis russenfreundlich. Also das Ganze ist völlig zerfleddert. Also wir haben eben Asien, wir haben Amerika, wir haben Europa. Was ist so deine Perspektiven, die du siehst, kurzfristig, mittelfristig, langfristig?
Also ich sehe natürlich Amerika, was dort alles passiert, politisch vor allem, oder? Aber wirtschaftlich ist Amerika natürlich nach wie vor, ist die dominierende Wirtschaftsmacht unglaublich stark, ist auch militärisch natürlich unglaublich stark. Also Amerika ist Amerika und Amerika ist immer transparent, oder? Wir sehen jedes Detail, was dort passiert, es wird offengelegt, es wird diskutiert, es wird irgendwie breitgeschlagen und so, während wir in China, ja, das, erstens erfahrt man das gar nicht, zweitens wäre das Problem ganz anders gelöst und in Russland ist ja das auch so. Und wir in Europa haben auch wieder so eine Art amerikanische Politik, wo man sagen kann, wir tun ja auch alles, alles muss aufgezeigt werden, alles ist klar und wir zeigen eigentlich, wie wir uns selber nicht einig sind und wie wir deswegen auch nicht wirklich Kraft haben, um irgendwie in dieser neuen Ordnung, wie sie im Moment sich präsentiert, dabei zu sein. Ich glaube, es ist einfach ein Machtkampf, oder, zwischen diesen Systemen. Wir haben ja jetzt eigentlich überall entweder Diktatoren oder Pseudodiktatoren, oder? Also Russland und China, würde ich sagen, sind eigentlich ziemlich diktatorisch. Indien und Amerika sind nicht eigentlich Diktaturen, aber die jeweiligen Führer vom Land haben diktatorische Tendenzen, sagen wir es mal so. Und wir in Europa werden da aufgerieben zwischen den Blöcken. Was mich immer fasziniert, also für Amerika habe ich sowieso eine Faszination, egal was dort passiert. Ich bin auch Doppelbürger und schaue dem zu. Aber was wirklich mich fasziniert, wenn ich jetzt auf Vietnam komme, oder, und irgendwo in Asien umsteige, ich glaube, was wir völlig unterschätzen, ist, was eigentlich in Asien abgeht. Du hast erwähnt, wie viele Leute dort sind. Oder? Jetzt ein simples Beispiel, oder, in Asien gibt es gar keine andere Möglichkeit wie auch in Amerika, dass man zwischen den Orten hin und her fliegt. Die Distanzen sind gross. Wenn man schon nur Vietnam anschaut, vom Norden zum Süden, zwei Zentren, sind es fast 1500 Kilometer. Geht gar nicht anders als mit dem Flugzeug. Oder? Wir in Europa überlegen uns, muss man den Flugverkehr einschränken, muss man weiss ich was. Und in Asien ist das überhaupt kein Thema, oder? Wenn man die Dynamik die sieht, wenn man sieht, was in kürzester Zeit neu passiert, dann muss man sich manchmal schon ein bisschen fragen, wo geht denn eigentlich in Zukunft die Post ab? Und Amerika ist ja immer noch sehr dynamisch, trotz allem, was passiert, oder? Und China ist auch enorm dynamisch, oder? Und dann sind wir hier in Europa, wo ich manchmal das Gefühl habe, uns fehlt irgendwo die Dynamik, vielleicht fehlt uns auch einfach der Glauben, oder? Vielleicht fehlt uns auch einfach der Mut, um zurück auf die Schweiz zu kommen, um mal herzustehen und zu sagen, wisst ihr was, jetzt kommt Switzerland first, fertig, das machen wir jetzt so.
Du hast von Dynamik geredet, aber wir haben etwas anderes, was ja gut ist. Also wir haben eine relativ grosse Rechtssicherheit. Also in China gehe ich jetzt mal davon aus, ich kenne das Land nicht, aber die Rechtssicherheit vermutlich an einem kleinen Ort. Also wenn ich der Regierung nicht passe, dann bin ich vielleicht irgendwo in einem Arbeitslager zuletzt. Oder? In Russland gehe ich vom Balkon oben runter. In Amerika wissen wir auch nicht so recht. Also im Moment werden wichtige Leute angeklagt in Amerika. Sie sollen irgendwelche Hypothekarvergehen gemacht haben, nur so, um sie aus dem politischen Prozess rauszubringen. Also auch dort haben wir Tendenzen, dass die Leute vernichtet werden. Und in der Schweiz gehen wir immer noch davon aus, wir haben eine Exekutive und die ist einigermaßen anständig und wir haben eine Judikative und die ist auch einigermaßen anständig. Und ist nicht das eigentlich viel, 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 viel mehr wert, als irgendein Google-Konzern zu haben oder in China halt die verlängerte Werkbank zu sein und mittlerweile auch Intelligenzia zu exportieren etc. Haben wir nicht etwas da, wo langfristig für die Menschen, die in Ruhe leben und existieren, eigentlich das Beste ist?
Das würde ich auch so sehen. Ich glaube, das haben wir wirklich. Die Schweiz ist ja in vielerlei Hinsicht Nirvana. Das merkt man, wenn man irgendwo im Ausland lebt und wieder in die Schweiz zurückkommt. Und mit dem Rechtssystem und einem anständigen Verhalten, ich glaube, das sehe ich absolut auch so wie du. Amerika war ja das auch. Und das ist ja die ganz grosse Tragödie, die sich jetzt dort abspielt, dass mit dem Trump eben die Wortwahl und c'est le ton qui fait la musique, oder? Dass die Wortwahl derart aggressiv und derart verachtend und herablassend und so weiter worden ist, genau das, was wir ja eben hier nicht haben. Und wo eigentlich in Europa, zumindest in den westlich orientierten Ländern, auch so ist. Und das ist ein riesen Vorteil. Und es wäre Himmel Himmel schade, wenn jetzt das irgendwie verloren ginge. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir in der Schweiz können ja nicht einfach uns auf uns selber zurückziehen. Wir sind immer ein internationales Land gewesen. Wir haben immer mit grossem Erfolg haben wir uns eigentlich auch im Ausland betätigt. Ich glaube, das ist nichts grundsätzlich schlechter. Wir müssen ja auch irgendwie das können, wie soll ich sagen, wir müssen können die Internationalität ausspielen, weil als kleines Land, wir sind für die Welt nicht relevant. Oder? Wir müssen uns selber relevant machen. Das ist eigentlich immer sehr gut gelungen. Und ich hoffe natürlich, dass die Episode in Amerika vorübergehend ist und dass dann noch 2028 das auch wieder in eine andere Bahn geht. Und dann hätten wir wenigstens wieder den starken Block zwischen Amerika und Europa.
Ich würde gerne etwas zum US-Dollar fragen. Und zwar, die Amerikaner haben ja irgendwie zwischen 120 und 130% vom Bruttoinlandprodukt Schulden. Es geht, glaube ich, bis zu 3 Milliarden täglich Zinslasten, die fällig werden. Die Realzins in der Situation in Amerika ist auch eine Katastrophe. Also die haben irgendwie etwa zwischen 3 und 4% Inflation. Ich weiß nicht ganz genau, was im Moment ist. Und die Hypotheken sind auch irgendwie in dieser Grössenordnung. Also eigentlich die Zinssituation ist so, dass in Amerika nichts mehr kann verdienen damit. In der Schweiz vielleicht auch, aber wir haben eine stabile Währung. Oder? Und der Dollar, der fliegt und fliegt. Wir sind locker ungefähr bei 79 Rappen. Mit 78 Rappen hat man schon mal getestet. Also eine Situation, wo jemand, ein älterer Amerikaner, sagt, ich kann mich noch erinnern, wo der Dollar 4,50 Franken war, wenn er es überhaupt in einer Fremdwährung angeschaut hat. Und heute muss er mit 78, 79 Rappen klarkommen. Also eigentlich ist ja derjenige, der Vermögen angesammelt hat, vor 40 Jahren, und das mit heute vergleicht, der ist ja eigentlich x-mal ärmer, als er war.
Ja, das stimmt eben nur umgekehrt, oder? Für die Amerikaner selber ist das irrelevant, was der Dollar macht. Für die Amerikaner selber, die im Land leben, spielt nur eine Rolle, was für eine Inflation haben wir und gehen meine Löhne im gleichen Ausmaß zu. Das Problem ist eigentlich bei uns, oder? Oder auch bei Leuten wie jetzt irgendwie mehr, wo ein schöner Teil von der Pensionskasse in Amerika ist und in Dollar, wo man gar nicht rausnehmen kann, bevor man nicht das Pensionierungsalter erreicht hat, oder? Und auf die andere Seite ist es natürlich so, klar, der Dollar wird schwächer, aber ökonomisch ist das eigentlich auch eine logische Folge von der Zinsdifferenz. In der Schweiz sind wir jetzt wieder ganz nahe bei Null. In Amerika kann man immer noch das Geld relativ sicher anlegen, zu 4% pro Jahr. Also mit anderen Worten,
wenn aber es wird von der Inflation gerade wieder aufgefressen.
Ja, aber jetzt kommt es darauf an, die Inflation frisst wieder auf, darum geht dann auch die Währung ab, oder? Also wird schwächer. Aber für mich, es kommt immer darauf an, welcher Position ich bin. Wenn ich jetzt hier im Ausland bin und die 78 Rappen sehe, dann ist das ein Problem für mich, das im Ausland ist. Sechs will ich ein Vermögen in Amerika, sechs will ich verkaufen auf Amerika. Nicht einmal, also ohne dass wir die Zölle berücksichtigt haben, oder? Wird das für die Amerikaner immer teurer. Und jetzt musst du noch mal sagen, was war dein Punkt?
Also der Punkt ist allem für sich, bin ich ärmer als vor 40 Jahren.
Oder? Ja, genau. Aber die Amerikaner haben ja nicht Vermögen im Ausland. Der durchschnittliche Amerikaner hat das nicht. Der es hat, der hat sich sowieso abgesichert und so weiter. Der durchschnittliche Amerikaner hat sein Vermögen in Dollar und für den ist der Wechselkurs nicht relevant, oder? Er ist für uns relevant. Für ihn zählt wirklich nur, was ist eine Inflation und gehen meine Löhne mit. Und in Amerika haben wir natürlich wirklich einiges gesehen an Inflation. Es ist unglaublich, wenn wir vor ein paar Monaten da muss ich auch sagen, oder? Die gleichen Produkte, die man vor 4 Jahren gekauft hat, die sind jetzt natürlich zum Teil die Hälfte mehr und so weiter. Und auf der anderen Seite sind natürlich auch die Löhne sind natürlich für die, wo ein einigermaßen guter Job ist, natürlich auch massiv gestiegen. Gleichzeitig ist das Ungleichgewicht grösser geworden, weil die nicht eine gute Ausbildung haben oder nicht einen guten Job haben oder keinen Job haben, ist natürlich noch deutlich schlechter.
Also Amerika hat ja ein relativ höheres Preisniveau. Also ich habe mal kurz geschaut, was kosten eigentlich Ferien in Amerika, in einem schönen Ort. Oder? Mhm. Und da habe ich ja so gestaunt. Oder? Also ich meine, ein Schweizer Hotel kann ja locker mal zwischen 200 und 700 Franken ein Zimmer kosten. Mhm. Aber das findet man in Amerika auch. Und wenn der mit seinem Einkommen das muss zahlen, das geht ja gar nicht.
Es gibt natürlich auch andere. Amerika hat alle Arten von Hotels. Du kannst auch in ein Motel, oder? Das ist natürlich...
Ich habe die Skigebiete mal angeschaut. Die sind extrem teuer, die Skigebiete.
Also, Skigebiete sind da, ist natürlich ein gutes Stichwort. Eben, unser Sohn wohnt in Montana, in der Nähe von so Skigebieten. Wir sind in den Rockies Skifahren vor ein paar Monaten. Und ich meine, in einem Top-Skigebiet, dort eines der ganz grossen Skigebiete, Big Sky, in der Nähe vom Yellowstone, kostet eine Tageskarte. Wenn man nicht einen Coupon oder irgendeinen Discount hat, eine Tageskarte kostet $250. Ich meine, das sind wir in der Schweiz noch spottbillig dagegen, oder? Und das sind wirklich Sachen, wo irgendwie ja, auf irgendeine Art aus dem Ruder gelaufen sind. Aber für den Durchschnittsamerikaner ist das wahrscheinlich auch nicht so relevant. Wie viele fahren denn wirklich Ski? Und darum gibt es ja Amerikaner, die sagen, du, ich fliege in die Schweiz, eine Woche Skiferie in der Schweiz, wenn ich noch einen günstigen Flug habe, oder, kommt mir eigentlich billiger, als wenn ich eine Woche irgendwie auf Weil oder sonst noch immer hingehe.
Was ist der Durchschnittsamerikaner? Ist das einer, der auf dem Land ist? Oder ist das einer, der in New York wohnt?
Ja, das ist wahrscheinlich, wenn man sagt, was ist der Durchschnitt Schweizer, oder? Jemand, der in Zürich lebt und arbeitet, ist wahrscheinlich auch nicht das Gleiche wie jemand, der irgendwo in einer anderen Region ist. Ich meine, ich habe das so gesagt, ich habe das von dir übernommen, der Durchschnittsamerikaner, den gibt es natürlich in dem Sinn nicht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen präzisieren, oder? Mittelklasse, oder? Also wenn man jetzt Lohnverteilung anschaut, oder? Und dann sagt man, lasst mal die untersten 20 und die obersten 20% weg und schaut die mittleren 60% an, oder? Dann hat man wahrscheinlich irgendetwas, wo mal vom Wohlstand her oder vom Einkommen her irgendwo in der Mittelklasse ist. Und wenn man das über zwei Länder vergleichen, dann hätte man ungefähr eine gleiche Population zumindest, die man hier vergleicht. Aber es ist gerade der Durchschnittsamerikaner, oder? Der, der in den Suburbs im eigenen Haus lebt, das ist nicht das Gleiche wie der, der irgendwie in einem von diesen ländlichen Gebieten lebt, wo alles weggegangen ist. Fabriken sind weggegangen und die Läden sind weggegangen und es ist desperate und so weiter. Also der Unterschied zwischen irgendwie, was alles möglich ist in Amerika, ist ja um ein Vielfaches grösser, als was bei uns ist. Wir können sehen, im hintersten Winkel der Schweiz, dann gibt immer noch ein Postauto und die Häuser sind immer noch einigermaßen solid bauen und die Schulen funktionieren wahrscheinlich auch noch, auch wenn nicht mehr vielleicht in jedem Dorf, oder? Was in Amerika schon lange nicht mehr der Fall ist.
Sind die, die auf dem Land wohnen, eigentlich immun so gegen Trump? Also im Sinne von, der ist so weit weg und der macht so viele Sachen, wenn der Tag lang ist, das interessiert uns eigentlich überhaupt nicht.
Ich glaube, die auf dem Land leben, die sind im Prinzip gar nicht betroffen von Trumps Entscheid. Er redet ihnen ein, er werde ihr Leben besser machen. Was natürlich nicht passiert, weil er macht ja gar nichts für die. Nur, er ist natürlich, weil er eben ein Schlangenfänger ist und rhetorisch gut, weil er seinen Kult kreiert hat, glauben die ihm da. Obwohl, es wird nicht besser. Er macht nichts für die, aber er hat sie in der Hand, weil dort natürlich so viel Verzweiflung ist, dass man am Schluss sagt, oh, ich bin ja schon in so einer Situation, es ist schon irgendwie zum Verzweifeln. Also da kommt einer und verspricht mir wenigstens, dass es anders wird. Und die Idee, dass ich mache Amerika wieder mächtig, das resoniert natürlich auch mit jemandem auf dem Land, der findet, ja, so war es nämlich früher mal und heute ist alles, was weiß ich was und so weiter.
Ich will noch mal ganz kurz zum Dollar zurückkommen. Ich bin einfach ein bisschen anderer Meinung. Also wenn man bei den grossen Firmen jetzt reinhören darf, ein bisschen, dann sieht man immer wie mehr, dass der Dollar gecatcht wird. Das heisst, die müssen jetzt zum Beispiel Dollar kaufen für x Millionen, damit sie einen Auftrag erledigen können. Und aber gleichzeitig eigentlich den Dollar wieder verkaufen, damit sie ja gesichert sind. Und das hat am China massiv zugenommen. Es ist fast niemand mehr bereit, Dollarkredite einfach einmal aufzunehmen und wieder müssen zurückzuzahlen, weil sie einfach nicht wissen, was passiert. Und wenn eine Währung permanent gecatcht wird, dann ist schon das Rotlicht eigentlich am Drehen.
Das Rotlicht ist natürlich da. Also wenn ich jetzt aus dem Bauch, ich finde immer, Währungsprognose ist etwas Unmögliches. Oder? Noch Aktien sind schon schwierig, aber immer noch einfacher als Währungsprognose. Ich glaube, niemand weiss, wohin der Dollar wirklich geht. Aber eine Meinung kann man ja gleich haben. Ich sehe nicht, wie der Dollar in den nächsten Jahren stärker werden soll. Wahrscheinlich wird er noch schwächer. Also von dem her ist das, du hast gesagt, ja, hast eine andere Meinung. Nein, wahrscheinlich haben wir die gleiche Meinung, oder? Der Dollar wird schwächer werden, weil es im amerikanischen Interesse ist, wenn er schwächer wird. Das Problem liegt bei all denen, die nicht in Amerika sind, oder? Und dass man den Dollar hedgt, weil man einfach wirklich nicht mehr weiss, was dort passiert. Der könnte auch irgendwie in einem Jahr auf 65 haben, oder? Auf 75 haben, oder? Oder vielleicht sogar gegen die 70. Es kann aber auch sein, dass aus irgendeinem Grund, weil irgendetwas Abstruses passiert, dass es wieder anders wird und der Dollar stärker wird. Also Währungsprognosen sind so schwierig, aber dass man eben in dieser Schwierigkeit, in dieser Volatilität, die man sieht, dass man sagt, du weißt, ich hätte das besser, oder? Also das Risiko ist einfach zu gross.
Aber man weiss ja, dass Amerika gar nicht in der Lage ist, ohne Importe zu funktionieren. Also irgendwann spielt ja die Dollar-Währungssituation halt gleich eine Rolle. Und auch wenn der Herr Trump möchte, dass alles zusammen im Land innen produziert wird, wir wissen von Schweizer Unternehmen, die sagen, wir könnten nicht nach Amerika gehen, wir finden weder das Fachpersonal dazu, können wir anständig bauen. Also es ist eigentlich ein Moment da, wo man sich überlegt, will ich überhaupt noch nach Amerika exportieren oder nicht.
Und das ist etwas völlig Neues. Oder? Das hat vor 4 Jahren überhaupt nicht so getönt. Es war eigentlich völlig anders gewesen. Und jetzt ist das tatsächlich so, oder? Dass man sich irgendwie die Frage stellt. Und du hast es gesagt, ich meine, was Deko produzieren ist unendlich schwierig. Man hat nicht die ausgebildeten Leute und so weiter. Und Amerika ist, das ist der Fluch vom Land, weil es so aufgebaut worden ist. Sie müssen wirklich importieren. Das sehe ich absolut auch so. Das Problem ist, ein Trump hat einfach seine eigene Meinung über was jetzt ein Allerweltsheilmittel ist. Und wenn ich jetzt ganz plakativ würde sagen, es gibt 10 Faktoren, die irgendwie den Wohlstand oder den Wechselkurs oder irgendetwas beeinflussen, dann ist der Trump ja der einfach einen nimmt, oder? Und sagt, der ist es, der ist an allem schuld, oder? Und jetzt machen wir das so und merkt ja gar nicht, was er mit all den anderen 9 Faktoren macht. Und das ist das Gefährliche an ihm, oder? Dass er irgendwie, ich glaube, im Trump gibt es keine Strategie. Ich schaue immer, wenn ich wieder lese in Zeitungsartikel, was ist eigentlich die zugrunde liegende schlaue Strategie von Trump? Ich glaube, die Antwort gibt es keine. Niemand weiss die. Er auch nicht. Und was er sagt, macht höchstens punktuell Sinn, oder? Weil vielleicht ein kleines Argument, das er nimmt, weil man das kann nehmen, um zu sagen, okay, wenn ich da mache, dann da und da. Wie zum Beispiel, wenn ich Zoll verlange, dann komme ich Einnahmen in die Staatskassen über. Völlig richtig, ja. Und es geht auch sehr viel Geld jetzt in die amerikanische Staatskasse. Natürlich nie genug, um das Defizit irgendwie mit den Zöllen zu finanzieren. Aber ich habe ja völlig außer Acht gelassen, dass es noch 9 weitere Sachen gibt, oder 15, oder weiss ich wie viel, die dann aber negativ sind für mich. Und er schlägt einfach immer die einzelnen Faktoren breit, die er für seine These nutzen kann. Und in einer differenzierten Betrachtung hält er das ja alles hinten und vorne stand. Also das ist ja nie sustainable, was er hier macht. Es ist jetzt einfach alles zu unterops, es ist chaotisch, es muss ein neues Gleichgewicht kommen. Und wo das genau ist, ich glaube, das weiss im Moment überhaupt niemand. Das hängt ja von einem komplett Irrationalen ab, unter anderem. Was wollen wir da prognostizieren?
Picken wir vielleicht die Zölle halt nochmal gleich raus. Was uns ja mein Wunder nimmt, ist, muss der Amerikaner die Zölle zahlen? Müssen wir die Zölle zahlen? Und er war ja relativ intelligent, indem er jetzt gesagt hat, du exportierst nicht dein Produkt bis nach Amerika und dann wird der Zoll fällig, sondern beim Abschicken vom Produkt musst du schon den Zoll in diesem Land für Amerika zahlen. Damit sind wir natürlich in der Pflicht, oder? Ich kann es nicht einfach an Grenzen schicken und sagen, ja, ich habe Vertrag mit dir, du kannst es abholen oder nicht abholen, mir ist es eigentlich gleich, oder? Ich stelle es ins Zollfreilager rein und dann musst du es holen. Dann zahlst du die 99% jetzt aus Schweizer Sicht. Wird das eigentlich durchbrechen in Amerika? Also wird jetzt aus Schweizer Sicht, wird in Amerika die Schweizer Produkte 99% teurer? Oder was passiert eigentlich?
Das wüsste ich ehrlich gesagt auch gern. Ich glaube, effektiv, das weiss im Moment niemand. Auch ein Trump hat sich das doch nie durchüberlegt, wie das genau geht. Darum sind all die Zolldeklaranten sind auch heillos überfordert zuerst einmal. Man muss ja all das Zeug neu kreieren, die ganzen Abläufe, die ganzen Prozesse müssen neu kreiert werden, mit neuen Formularen und so weiter. Wo wird das gemacht? Wer zahlt am Schluss was? Und wie ist das eigentlich? Oder? Also wenn, ob man jetzt in der Schweiz den Zoll zahlt oder am Schluss in Amerika, das sind am Schluss wahrscheinlich juristische Argumente. Entscheidend ist ja eigentlich nur Folgendes. Irgendwo wird etwas 39% teurer. Und wer zahlt es, wie du gesagt hast? Und es gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Oder? Es ist der Exporteur wo irgendwie den Preis runtertut, oder? Damit das für den Importeur, also in Amerika, nicht teurer wird. Oder der Preis geht in Amerika und dann spürt es halt dort der Konsument. Ist es eine, ist es das andere, ist es irgendetwas in der Mitte? Keine Ahnung.
Hat man schon ein bisschen eine Tendenz? Sieht man schon ein bisschen etwas? Hat die Inflation jetzt schon angezogen? Oder ist so viel noch schnell exportiert worden nach Amerika, noch zollfrei, und die Lager sind jetzt einfach gefüllt und das wird jetzt alles abgedreht? Mhm. Und jetzt kommen dann langsam die echten Exporte, die zollbelastet sind. Weiss man schon irgendetwas?
Also ich weiss es nicht, muss ich ehrlich sagen. Und das ist genauso, wie du sagst, oder? Man hat ja gesehen, dass die Lager gefüllt worden sind, dass das alles dort ist. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, oder? Die ökonomischen Daten, die hinken ja immer hinten an. Oder? Also bis ich wirklich gesehen und kann messen, dass Inflation da ist, ist sie ja schon lange da. Es ist ja nicht, ich sehe ja nicht heute, oh, okay, seit gestern ist Inflation, oder? Ich messe das irgendwie monatlich oder irgendwie, und wirklich aussagekräftige Daten habe ich wahrscheinlich erst nach einem Jahr, wo man wirklich sagen kann, das ist eine Tendenz, das ist ein einmaliger Ausreißer.
Also Trump hat ja mehr Ideen pro Tag. Und die dann ja entsprechend schnell kommunizieren über sein Truth, irgendetwas soziales Netzwerk. Unter anderem ist jetzt die Idee, dass er 100'000 US-Dollar will für jemanden, der gerne ein Visa hätte. Oder? Ich glaube, mittlerweile, das hast du mit mir gesagt, kann man auf eine Million kann man sich gerade einkaufen in Amerika und dann darf ich dort arbeiten. Es kann sich ja nicht jeder 100'000 Dollar einfach leisten, wenn er auf Amerika arbeiten will.
Mhm. Ja, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, man hätte schon immer in Amerika können, zum Beispiel eine Firma aufzunehmen. Wenn man 10 Leute angestellt hat, hat man eine Green Card dazu bekommen. Und das ist schon immer mit Investitionen verbunden. Also so ein bisschen salopp gesagt, es war immer so gewesen, dass wenn man in Amerika investiert hat, hat man auch Zugang gehabt zu Visa, sage ich es mal so.
Gratis und Franco.
Ja, einfach mit dem Normal. Ja, im Prinzip. Das ist eine Gebühr, die du zahlst. Also, aber du hast das Recht.
Aber keine 100'000 Dollar.
Nicht so. Sondern das sind ein paar hundert Dollar. Oder einfach die üblichen Schreibgebühren und so weiter. Jetzt, zwei Sachen hat Trump angekündigt. Das eine ist, für 1 Million Dollar wird er jetzt quasi so die Golden Residences, also die goldenen Niederlassungen, will er verkaufen. Das heisst, wenn ich jetzt nicht eine Firma gründe, sondern einfach 1 Million auf den Tisch lege, dann komme ich eine Niederlassung über. Und wie soll ich jetzt dem sagen, das ist etwas, wo wir ja auch kennen in Portugal, wir kennen es in Malta, das ist die Golden Visa-Problem. Wir kennen es ein Stück weit auch in der Schweiz, wir machen Pauschalbesteuerungen machen, oder? Und wenn Leute uns bestimmte Steuern zahlen, die Pauschalbesteuerung, bekommen sie eine Niederlassung. Niederlassung ist noch nicht zwingend auch Arbeitserlaubnis. Wie das denn dort ist mit seinen Golden Residences, das wird man dann sehen. Aber das andere, was du angesprochen hast, die 100'000, die betrifft eine einzige Visa-Kategorie. Das ist eine sehr begehrte HB1-Visa. Das ist für sehr gut qualifizierte Leute, die vom Ausland auf Amerika kommen. Viele von meinen Professorenkollegen an der Uni, wo ich war, die vom Ausland gekommen sind, sind mit einem HB1-Visa gekommen. Silicon Valley ist voll von HB1-Visa-Leuten. Die Nachfrage nach HB1-Visa ist viel grösser als das, was Amerika erlaubt. Und man hat vor ein paar Jahren auf ein Lotteriesystem gewechselt. Das heisst, jeder, der das HB1-Visa beantragen will, ist administrativ kompliziert. Man muss einen Job haben, die Firma muss viel ausfüllen und so weiter. Hat das können, den Antrag stellen, und dann ist irgendwann die Antragsfrist abgelaufen. Dann hat man eine Lotterie gemacht und hat aus denen, die sich beworben haben, eine bestimmte Anzahl ausgewählt. Und die sind dann die Glücklichen gewesen, und wer in dem HB1-Visa quasi gewonnen hat, der ist natürlich wirklich absolut happy gewesen. Und jetzt hat der Trump gesagt, für diese Visa muss man jetzt 100'000 Franken zahlen. Jetzt, das würde ja wahrscheinlich nie der zahlen, der das Visum beantragt. Das würde die Firma zahlen. Das würden die Microsofts und die Googles und die Unis und so weiter zahlen. Das Durchschnittssalär von einem HB1-Visa von einer HB1-Visa-Person ist einiges über 100'000 Franken pro Jahr. Also das sind alles Hochqualifizierte. Jetzt kann man das anschauen, wie man will. Die Massnahme selber ist natürlich, finde ich, ein bisschen dumm, ehrlich gesagt. Aber es ist auch nicht so, es kreiert mehr Schlagzeilen, als es wirklich dann irgendwie ein Problem verursacht. Die Firmen, die HB1-Leute anstellen, die können auch locker 100'000 zahlen.
Also ein Kässchen mehr für einen, genau, Trump.
Genau.
Gehen wir noch rasch nach Russland und Amerika. Nehmen die Amerikaner die Kriegssituation zwischen Russland und der Ukraine, sprich Europa, wahr?
Ich glaube, Amerika hat eben nie sich gross mit Außenpolitik umgeschlagen. Nicht als Land, das ist natürlich immer außenpolitisch wichtig, aber als durchschnittliche, wenn wir das Wort brauchen, Amerikaner und Amerikanerinnen, ich glaube, da ist Außenpolitik einfach wirklich nicht zentral.
Und also, wenn ich dich frage, irgendwann im Mittleren Westen gibt es einen Krieg in Europa? Wissen die das?
Also, ich würde jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, dass mehr als 50% auch etwas könnte sagen dazu.
Russland war einmal ein ganz grosser Feind vom gesamten Westen und da hat auch Amerika dazu gehört. Das ist absolut nicht mehr der Fall, hat man das Gefühl. Also, der Trump sagt, ihr dürft gerne Waffen haben von uns, aber Europäer, ihr zahlt sie und wir liefern sie dann den Ukrainer. Das hat es so nicht gegeben, sondern die Europäer haben geliefert und haben gezahlt und die Amerikaner haben geliefert und haben gezahlt. Das ist eine massiv neue Situation für Europa, wo die Amerikaner zwar daran verdienen, aber wir müssen es zahlen.
Ja, früher war es natürlich so, du hast es gesagt, oder? Europa hat geliefert und zahlt, und Amerika hat geliefert und zahlt. Es ist natürlich so, dass Amerika viel mehr geliefert und zahlt hat als Europa. Was in Europa ja passiert ist mit dem ganzen militärischen System und so weiter, das ist Horsträumen, oder? Wir haben das ja komplett vernachlässigt, oder? Und ohne Amerika wäre das alles gar nie gegangen. Also ich sehe noch eine gewisse Logik. Ich habe schon eine gewisse Logik gesehen, wo dann Trump gesagt hat, also da geht jetzt nicht mehr mit der NATO. Ihr geht jetzt auch mit euren Militärausgaben. Wir können nicht NATO allein finanzieren und allein stemmen. Ihr müsst auch etwas beitragen. Das hat auch wirklich irgendwie so Sinn gemacht. Und jetzt ist es natürlich, es ist ja schon so, oder? Für uns ist, glaube ich, die Ukraine schon deutlich näher als für Amerika. Und Russland wird kaum je in Amerika einmarschieren. Ob es irgendwo in einem europäischen Land einmarschiert, da wäre ich unterdessen nicht mehr so sicher. Und wenn jetzt ein Trump sagt, schaut, ihr könnt Waffen haben, aber ihr müsst auch zahlen dafür, hat das für mich noch eine gewisse Logik, weil wir könnten es ja selber gar nicht anders. Aber das ist auch, weil es im Moment völlig im Ungleichgewicht ist und weil wir ein Problem haben, das brennt und das man muss lösen muss. Ich hoffe dann sehr, dass in 10 Jahren auch Europa sich wieder einigermaßen daran erinnert hat, dass man sich auch so verteidigen
können. Russland greift eigentlich indirekt Europa. Wir haben auch Überflüge, sei das Polen, Lettland etc. Also es passiert immer wieder mehr, wo Russland so Europa und NATO davon testen. Der Trump lässt sich eigentlich auch vorführen. Also er hat ein grosses Treffen gehabt mit dem Putin, hat ihm den roten Teppich und hat ihn begrüßt wie einen alten Freund. Und eigentlich der Einzige, der von diesem Treffen profitiert hat, ist der Putin einmal mehr gewesen. Der Trump giftelt gegen alle, aber lässt sich von Putin vorführen und NATO lässt sich eigentlich auch vorführen. Wie passt das eigentlich ins Bild hinein?
Ja, also der Trump lässt sich vorführen, absolut einverstanden. Schlimm, ich finde das absolut schlimm. Er hat keine rationale Erklärung. Ich weiß nicht einmal, ob der Trump eine hätte für das. Europa würde ich jetzt noch nicht sagen, lässt sich vorführen. Ich glaube, man ist sich schon sehr bewusst, was da für ein Risiko ist mit dem, was in der Ukraine ist. Und je näher man an die Ukraine kommt, umso mehr ist es, glaube ich, den Leuten klar, in den baltischen Staaten, in Polen und so weiter. Und die Frage ist ja jetzt, wenn Russland testet das hast du gesagt, das ist, glaube ich, eindeutig, oder? Und die Frage ist jetzt, wie reagiert man auf das? Und Russland ist ja eigentlich darauf aus, dass man einfach quasi Europa mal auseinanderdividiert und womöglich dann auch noch Amerika Zweifel äußert, ob man das Ganze unterstützen will, dass man einfach eben irgendwo die Einheit versucht, auseinanderdividieren. Das sieht man auch im Internet mit der Propaganda und so weiter. Und das halte ich eigentlich für hochgefährlich.
Warum hat NATO, gut, du bist jetzt kein Militärexperte, aber ich frage dich jetzt das gleich, warum schießt man eigentlich nicht so einen Flug von den Russen einfach ab? Also wenn das kokochieren über Polen, könnte man einfach mal sagen, wir knallen mal einen ab, oder? Oder eine Drohne, die kommt, schießen wir auch ab. Aber dann merken wir, dass man nicht einmal mehr die Armee fähig ist, irgendwie so eine lumpige Drohne abzuschießen.
Mm-hmm. Also da, wie du sagst, da bin ich wirklich nicht der Experte. Ich stelle mir die gleiche Frage, die Antwort habe ich nicht.
Also hättest du, wenn du jetzt am Drücken gesehen wärst, hättest du gesagt, wenn so ein Flüger von Russland über Polen kommt, dann nehme ich meine Lenkwaffe für und schieße das Ding ab.
Ich weiß nicht, ob man überhaupt überrascht war ab dem. Ich weiß nicht, ob man überhaupt hätte können, so schnell reagieren können. Ich als Typ hätte wahrscheinlich auch nicht gerade reagiert, sondern zuerst einmal versucht, dass, solange es nur so ein Überflug ist, das nachher auf andere Art irgendwie anzugehen. Aber es ist klar, es ist ein Affront. Und irgendetwas muss man jetzt machen. Und sei es nur eine Doktrin zu definieren, wie man das beim nächsten Mal macht.
Eben, es ist ja zweimal der Artikel 4 angerufen worden jetzt. Das heisst, näher anschauen. Es hat aber noch niemand gesagt, wirklich abdrücken. Aber es hat Putin wahrscheinlich schon Eindruck gemacht. Das ist jetzt eine reine Vermutung von meiner Seite. Also wenn es dort getätscht hat, dann hat er sich vielleicht überlegt, ob er den Überflug noch einmal macht. Können wir eigentlich, also auf Amerika können wir ja im Moment nicht mehr so zählen. Auf China eigentlich auch nicht. Indien am China auch nicht. Wir haben zwar ein Freihandelsabkommen jetzt mit Indien, aber die Inder sagen, wir halten uns eigentlich raus. Oder? Wenn die Russen uns billiges Öl liefern, ist das super. Oder? Haben wir tiefe Energiepreise? Wir machen das nicht. Wir leiden eigentlich unter höheren Energiepreisen aktuell. In Europa zum Teil noch höher. Wie taxierst du das? Also die Inder sagen, wir sind ein riesiges Land, über 1 Milliarde Menschen, wir halten uns daraus, wenn uns wirtschaftlich etwas hilft, dann machen wir das. Oder? Die Chinesen machen das auch, sind noch sehr proaktiv an und für sich. Also können wir das Ding überhaupt gewinnen? Mit Putin, ich meine, wenn man das Bruttoinlandprodukt anschaut von den Russen, das ist ja lächerlich, oder? Das entspricht etwa Italien ungefähr. Oder? Also die könnten ja irgendwie 14 Tage lang Krieg führen und dann wäre fertig, oder, bei Italien. Aber er kann das machen, indem er Energie hat, indem er Öl hat und das einfach den anderen kann liefern. Aber die Frage, die sich jetzt ausgesetzt hat, können wir überhaupt ohne die Amerikaner diese Situation korrigieren, in der Erfahrung Putin immer den Stütz wieder bekommen hat von den Indern und von den Chinesen?
Nein, ich glaube, das können wir nicht korrigieren, weil jeder hat seine eigenen Interessen. Oder? Und Indien ist ja immer noch eine Demokratie und der Modi ist demokratisch gewählt worden. Er hat einfach so autokratische Züge. Und das muss ja auch nicht für immer sein. Also Indien ist für mich nicht so... Ja, die schauen natürlich auf sich selber, das Land muss sich entwickeln und so weiter. Aber China, denke ich, ist schon viel problematischer, oder? Weil dort ist wirklich einfach, wie soll ich sagen, dort hat man auch noch Ansprüche auf die Welt. Ich glaube, Indien hat keine Ansprüche auf die Welt. China hat, Amerika hat natürlich auch immer gehabt, versucht sich jetzt ein bisschen rauszuhalten, oder? Aber China, das sagt natürlich ganz klar, oder? Ich will in Afrika, ich will in Südamerika, ich will an verschiedenen Orten, oder, will ich mich strategisch positionieren, und zwar in einer Art und Weise, wo nicht, wie soll ich sagen, nicht dem Vorgehen von der westlichen Welt entspricht.
Man könnte ja fast sagen, der Putin ist eigentlich der Gango von den Chinesen, oder? Die schicken ihn einfach vor und sagen, mach du mal ein bisschen, oder? Bring mal ein bisschen Unruhe dort rein.
Wie soll ich sagen, darum hat er wahrscheinlich auch den Support von den Chinesen, weil sie stört das sicher nicht, oder? Wenn man die Machtblöcke anschaut, ich glaube, eine Diktatur hat einfach den Zusammenhalt vom Diktator her, das wird einfach so durchgezogen. Und da gibt es keine Widerrede, oder? Eine Demokratie muss sich ein paar Jahre stellen. Und dann hat man Europa, wo ein Konglomerat ist, wo ein einzelner kleiner Staat ganz einfach zu viel Macht hat. Oder es kann doch nicht sein, dass ein Empfänger von EU-Geldern wie Ungarn sich derart querstellt. Oder Slowakei. Oder es kann doch ganz einfach nicht sein. Ich glaube, wir haben einen Konstruktionsfehler in Europa, der uns Macht wegnimmt, oder? Wenn man das einmal nicht mehr hätte.
Also von der EU?
Ja, von der EU.
Von der EU.
Ja, sorry, von der EU. Die Schweiz ist ja nicht in der EU. Also, dort ist ein Konstruktionsfehler drin, der uns blockiert. Und das macht es auch sehr einfach, Unruhe reinzubringen ins System. Und ich glaube, das wird gemacht, oder? Es wird gemacht, sicher von Russland, das weiß man. Vermutlich auch von China und so weiter. Weil, ja, das schadet tut es denen nicht. Vielleicht nützt es.
Bei mir am Mikrofon war der Dr. Professor Alfred Mettler, Amerika-Spezialist und mittlerweile auch noch Vietnam-Spezialist. Und jetzt, wenn wir noch ein bisschen mehr reden, ist er auch noch Russland und Indien und China-Spezialist.
Es langt.
Freddy Mettler, ganz herzlich, dass du bei uns bei Aktiv Radio vorbeikommen bist.
Sehr gerne.